Hallo bei Trending Topics. 2021 haben sich Startup-Gründerinnen noch damit gebrüstet, dass sie hunderte, sogar tausende Mitarbeiterinnen anstellen. 2022 hat sich das durch Massenkündigungen bei Scale-Ups und Unicorns ins Gegenteil gekehrt. Mittendrin das Wiener HR-Startup Heroes, das nun einen Pivot macht. Statt Jobbörse ist nun smartes AI-Recruiting angesagt. Aber bevor es mit dem Interview losgeht, kommt noch eine Botschaft unseres Werbepartners. Wie schafft man es vom Startup zum Scale-Up? Zum Beispiel mit dem International Bootcamp Day in Linz. Die Außenwirtschaft Österreich veranstaltet gemeinsam mit Tech2B, dem Exportcenter Oberösterreich und WeGrow International am 26. Jänner erstmalig den International Bootcamp Day. Das geballte Know-how von über 45 internationalen Expertinnen gibt Einblicke, worauf es beim Skalieren ankommt und wie Startups zielgerichtet und ressourcenschonend den Wandel zum Scale-Up schaffen. Alle interessierten Gründerinnen, die teilnehmen wollen, surfen jetzt auf www.bootcampday.at und checken sich Tickets. Online, Teilnahme ist kostenlos, Registrierung erforderlich. So, und jetzt ist es soweit. Wie sich der Jobmarkt im Tech-Sektor entwickelt, das erzählen uns im heutigen Podcast Maria Baumgartner und Lukas Ripic, die beiden Gründer von Heroes. Hallo Maria, hallo Lukas.
Hallo Jakob.
Servus.
Ja, schön, dass ihr euch in den Podcast heute zuschaltet. Mal vorweg gefragt, 2022 war ja ein bewegtes Jahr. Wie habt ihr bei Heroes dieses Krisenjahr miterlebt?
Gemischt. Ich glaube, wie viele andere auch. Also uns ist es super gegangen in den ersten 6 Monaten und ziemlich scheiße gegangen in den zweiten 6 Monaten. Also wir haben es, glaube ich, ganz gut gemanagt. Wir haben im Juni schon auch, wir waren ja sehr verwöhnt, muss ich zugeben. Bei uns hat ja war es eher so, dass die Startups angeklopft haben und gefragt haben, ob wir mit ihnen arbeiten. Das hat sich dann drastisch geändert ab Juli. Wir haben aber im Juni schon umgestellt, wirklich auf Outbound Sales und das Sales-Team aufgebaut, Software dafür eingekauft. Aber ja, es war, sage ich mal, für uns als Gründerinnen, Gründer und Gründerinnen, sehr challenging. Und es haben ja alle Investoren natürlich den Startups, also wir arbeiten ja nur für Startups, also und Innovationsabteilungen, aber alle Investoren haben natürlich gesagt, hey, ihr müsst das Geld zusammenhalten. Ja? Hiring ist jetzt einmal Hiring Freeze. Und das haben wir natürlich gespürt.
Alles klar. Und jetzt habt ihr diese Woche einen Relaunch bekannt gegeben. Eben, wie eingangs erwähnt, statt Jobbörse heißt es nun AI Recruiting. Auch eine neue Brand ist am Start. Erzähl's mal. Wie kam es dazu? Wie habt ihr euch zu diesem Relaunch entschieden und was ist das neue Produkt im Unterschied zum alten?
Also vielleicht muss man dazu sagen, das ist eine Idee, die ist geboren eigentlich bei der Gründung, weil uns die Profile von Startup-Menschen von Anfang an interessiert haben. Wir wollten wissen, was unterscheidet Menschen, die in Startups arbeiten, von Menschen, die in klassischen Corporates arbeiten. Gibt es diese Unterschiede? Und wie kann man die auch bestens, sage ich einmal, auch zusammenbasteln in Teams? Was sind denn successful, also was sind denn erfolgreiche Teams? Wie setzen sich diese Persönlichkeiten zusammen? Und so haben wir von Anfang an diverseste Diagnostiktools verwendet, um, egal ob es bei der Due Diligence für die Speed Invest Portfolios, für Recruiting, ob es für den Beginn von Employer Branding, was auch immer war, wir diese Instrumente eigentlich als Analyseinstrumente verwendet haben, um diese Daten zu sammeln. Das hat dann einmal gedauert und wir haben gelernt und gelernt und haben Studien gemacht. Und dann vor 2 Jahren haben wir entschieden, das kann es nicht gewesen sein. Ja, ich meine, du kennst Recruiting ja selbst, du musst das ja auch immer wieder tun. Es ist ein unglaublich ineffizienter Prozess, der noch immer wie vor 50 Jahren aufgesetzt ist. Ja, es gibt einen offenen Job, man macht einen gesamten Aufwand für diesen einen offenen Job, ja, und sucht im schlechtesten Fall ja, 1800 Profile, die passen, um einen Hire zu kriegen. Und da haben wir gesagt, das kann so nicht sein. Das war das Erste. Aber das Zweite war, was wir unglaublich finden ist, also auch jetzt mit New Work und Great Resignation, all diesen Schlagwörtern, die sich halt jetzt in diesen Umbruchphasen und Krisenphasen ergeben haben, dass sich niemand um die Talente selbst kümmert. Wir haben 600 oder 500 Kandidaten, die aktiv auf Jobsuche sind und über 30.000 offene Jobs. Das geht sich nicht aus. Ja, dieser Fachkräftemangel, ja, der ja, sage ich immer, nichts anderes ist als eine, ein Mismatch an Bildung und strukturierten Aufbau von Skillsets, ja, von Qualifikationen. Da ist auch etwas noch, sage ich mal, liegt auch etwas im Argen. Ich verstehe, dass das nicht so schnell geht, ja, dass Digitalisierungsschübe, die jetzt auch beschleunigt worden sind, noch immer nicht nachkommen. Ja. Aber da haben wir gesagt, da müssen wir was tun. Da müssen wir diese Talentpools öffnen, weil so kann es nicht weitergehen. Und so haben wir gestartet.
Okay, wie macht ihr das jetzt?
Ja, das ist eine spannende Frage, die darf der Lukas beantworten.
Ich glaube, das ist sehr stark der Geschichte geschuldet, dass wir bei Gründung eigentlich zwar immer die Idee immer schon präsent gewesen ist, aber der Weg noch nicht. Und die Idee war dann durch eben viele Studien, was die Maria gerade erzählt hat, Daten zu sammeln, aber noch relativ unstrukturiert. Und eben vor 2 Jahren hat es zum ersten Mal einen Plan gegeben, wie man diese Daten dann auch kombinieren kann, um einmal vielleicht sogar im Servicegeschäft, das wir durchaus erfolgreich betrieben haben in den letzten Jahren, einfach auch effizienter und besser zu werden, um einfach dieser schwierigen Zielgruppe Startup auch gerecht zu werden. Was heißt das jetzt konkret? Also wir haben erstmalig Testprojekte gestartet vor 2 Jahren, wo wir Persönlichkeitsprofile kombiniert haben mit Jobprofilen und mit Karrierepfaden von unterschiedlichsten Kandidaten, um den besten und den Best-Fitting Candidate für ein bestehendes Team zu finden. Und in vielen Situationen ist es durchaus so gewesen, dass nicht derjenige genommen worden ist oder performant oder performt hat dann im Nachhinein, der den besten CV oder den besten Lebenslauf oder beste Erfahrungswerte mitgebracht hat, sondern weil es wirklich die Bestätigung dann auch aus den Projekten gekommen ist, dass dieser Kult, viele nennen es Kultur, wir sagen dazu Persönlichkeitsprofile, die dann passend sind, der ausschlaggebende Grund für einen erfolgreichen Kandidaten oder einen erfolgreichen zukünftigen Leader im Startup-Bereich dann durch waren. Und die letzten 1,5 Jahre haben wir dann versucht, diese Projekte, die wir aufgesetzt haben, getestet haben, in eine Softwarelösung umzubauen. Und den Punkt haben wir jetzt, Gott sei Dank, erreicht.
Okay, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Ich habe jetzt irgendwie so vor dem geistigen Auge eine ominöse AI, die die Persönlichkeit eines Menschen durchleuchtet und nachschaut, ob der das eine oder andere Projekt stemmen kann oder nicht. Wie funktioniert es bei euch?
Ja, ich glaube, das ist eine wesentliche, das ist eine super Frage. Wo wir uns durchaus auch unterscheiden wollen, ist, dass wir nur Daten verwenden, die auch ganz klar relevant und offensichtlich für das Talent vorhanden sind. Also wir monitoren weder, wie der User sich genau verhaltet, noch irgendeine Daten, die wir dann auslesen über irgendeine Cookies etc. Das tun wir definitiv nicht. Dass wir sind nicht nur GDPR-konform, logischerweise, das müssen wir auch sein, sondern agieren quasi im Sinne des Talents, zu sagen, okay, mit dem, was du uns gibst, erstellen wir ein Profil und auf Basis dessen werden wir dir einen Weg vorschlagen. Und das kannst du dir so vorstellen, dass du anfängst mit dem Standardweg, das auch LinkedIn kann. Also du hast dann deinen Werdegang, den du irgendwo eingibst, und basierend auf diesem Werdegang kriegst du von uns Vorschläge, wie deine weitere Option in deiner Karriere ausschauen könnte, mit einem Schwerpunkt auf den nicht most obvious next step. Also gesagt, das ist dann, wenn du der Product Manager bist, den Senior Product Manager, das ist dann nicht bei uns in der Kategorie, sondern was kannst du mit deinem Kompetenzset und deiner Attitude noch machen? Ja? Das ist der wesentliche Teil. Und wenn du dich dann als Kandidat dazu entschließt, unsere Diagnostiktests, die in unserer App vorhanden sind, auch durchzumachen, ja, und da die Zeit dem zu widmen, dann verbessert sich dementsprechend auch die Auswahl und die Vorschläge von unserer Seite. Es ist immer noch deine Entscheidung, ob du es machst oder nicht. Aber du weißt auf jeden Fall, was du tust, was das Resultat ist. Du kriegst von uns dann auch den Input, was wir damit machen können und was vor allem das Talent damit machen kann. Und dementsprechend im Hintergrund laufen natürlich unsere Algorithmen, die danach man kann es fast wie ein Decision Tree für eine Karriere aufbauen und dementsprechend dir einen Karriereverlauf vorschlagen können, der dann hoffentlich in einem perfekten Match in einen Job übergeht.
Okay, und diesen vorgeschlagenen Karriereverlauf könnt ihr matchen mit offenen Positionen bei Firmen, die ihr betreut?
Ja, genau. Also das ist das, was dann im Hintergrund, jetzt haben wir uns stark auf das Talente-Thema fokussiert, es gibt natürlich immer noch den B2B-Bereich. Wir machen dementsprechend so ein Profiling, wie man es ja von so einem Kandidaten ja durch so Assessment-Tests ja auch ganz gut kennt, machen wir halt auch im B2B-Bereich. Also wir steigen stark in das Thema ein, wir evaluieren und ja, clustern quasi Firmen und geben den Firmen aber auch noch die Möglichkeit, ihre bestehenden Teams zu evaluieren. Das ist vielleicht noch einmal ein besonderer USP bei uns, dass wir immer auf dieses Teamfit auch dieses Thema in den Vordergrund rücken und der Firma die Möglichkeit geben, zum Beispiel, du suchst jemanden fürs Marketing-Team, dass du dein Marketing-Team durch unsere Diagnostik laufen lässt, um wirklich einen Persönlichkeitsfit für dein bestehendes Team zu finden. Und existiert vielleicht noch gar kein Team, dann gibt es quasi Schablonen von uns, die wir mitbringen und die wir dann sagen, okay, dann verwende diese Schablonen. Und so passiert es auf der B2B-Seite, dass wir quasi ein Profil erstellen und natürlich auch sowas wie Kompetenzen und Skills uns, sagen wir jetzt einmal, erarbeiten, eine Art Kickoff für die Firma. Und auf Basis dessen passiert quasi einerseits einmal das Company Matching und auf der anderen Seite die Career Prediction. Und so soll ein stetiger Flow an Kandidaten auf der einen Seite, aber viel wichtiger, ein stetiger Flow an passenden Firmen für die Kandidaten eben entstehen.
Okay. Ihr kommt ja aus dem, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, aus dem klassischen Jobbörse-Business. Also man verlangt eine Gebühr pro Jobinserat und je mehr Inserat es gibt, umso mehr Umsatz macht man. Und durch diesen Wechsel, wie schaut jetzt das neue Geschäftsmodell aus? Für mich klingt das ein wenig nach aufgefettetem Headhunting durch technische Hilfsmittel.
Naja, hoffentlich ist es mehr. Ja. Also, aber es ist ein Subscription Model, das auf der einen Seite einen Zugang gibt zu den Talente-Pools von unserer Community, die geclustert sind in Peer-Groups auf der einen Seite und Kompetenzbereiche im anderen Bereich. Und dann, und das ist, sage ich mal, das Neue und auch das wirklich Coole, zahlen die Startups nur, wenn wir wirklich auch ein Placement über die Plattform generieren können. Also das heißt, es ist nicht mehr ein klassisches Headhunting, wo man vorab einmal zwei Drittel zahlt, bis dass man mal Kandidaten sieht, sondern es ist eigentlich so, dass man eine minimale Subscription-Fee, also wir beginnen da mit einem Tausender, 1K, ja, sodass man es sich leicht merken kann. Und dann gibt es eine Placement-Fee.
Alles klar. Also pro besetzter Stelle gibt es dann eben eine Gebühr für die Kunden.
Genau.
Alles klar. Und zurückzukommen auf die Talente, die ihr ja dann scouten müsst, denen wird ja in Aussicht gestellt, so eine Art ideale Karriere bei euch entdecken zu können. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wird dann zum Beispiel mir vorgeschlagen, du könntest dich ja in Richtung Solarpanel-Installateur entwickeln, weil da gibt es gerade einen großen Markt dafür.
Interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das machen würdest wollen.
Also ich bin handwerklich sehr schlecht, aber das würde ich nicht empfehlen. Aber
ja, also ich das würden wir ja wissen, wenn du unsere Diagnostik machst, weil da haben wir bei den Berufsinteressen den praktischen Teil natürlich abgefragt. Und wenn der nicht so ausgeprägt ist, würdest du diesen Vorschlag nicht bekommen. Aber das Versprechen für die Talente ist, Und das ist ein echtes Herzensthema. Wir leben von Anfang an eine Stärkenorientierung. Ja? Also wir glauben daran, dass Startups nicht aufgebaut sind auf Development- oder Entwicklungsfeldern von Einzelnen, sondern auf Stärkenprofilen. Und das ist etwas, das wir ganz in den Vordergrund stellen und eigentlich für jeden Einzelnen finden wollen. Ja? Und dazu gibt es auf der einen Seite die Diagnostik. Ja? Aber das ist ja nicht das Ausschlaggebende. Es gibt Talentmanager, also Karrierecoaches, die unterstützen, richtige Fragen stellen. Dann gibt es in der Web-App einfach klare Ziele, sich zu definieren, tägliches Lernen. So wollen wir eigentlich auch da, sage ich mal, einen zusätzlichen Mehrwert schaffen, um diese Wege auch besser gehen zu können. Aber das Versprechen ist nicht die perfekte Karriere, daran glaube ich gar nicht, ja? Sondern das Versprechen ist eine größere Zufriedenheit, also das zu finden, wofür man brennt, wo man Leidenschaft hat und wo man gut ist, ja? Wo man eigentlich die Zeit auch ein bisschen vergisst. Also das, so wie ich meine Heroes gefunden habe. Ja? Also das liebe ich, das will ich machen und damit, sage ich einmal, die Welt auch ein bisschen besser machen für jeden Einzelnen, der sage ich einmal, uns findet. Werden wir es bei jedem schaffen? Nein, aber zumindest versuchen wir es und glaube ich, dass diese Orientierung hin, ja, dass man nicht einfach einen Job macht, sondern dass man etwas macht, das einem Spaß macht in einer Umgebung, wo man auch gut hineinpasst. Ich glaube, das ist ein Versprechen, das wir halten wollen. Mhm. Nicht nur geben, sondern auch halten wollen.
Ich glaube, ein wesentlicher Eine Anmerkung noch von meiner Seite wäre die Zielgruppe. Also ich glaube, welche Talente wollen wir uns anschauen oder wo ist eigentlich unser Angebot eigentlich am passendsten? Und da ist es schon so, dass wir uns auf die Mid-Level-Talente konzentrieren, nämlich die Juniors. Ich glaube, die sind also die gerade erst anfangen, die kriegen bei uns sicher gute Guidance und Möglichkeiten einzusteigen. Aber tatsächlich den meisten Mehrwert können wir genau bei Mid-Levels liefern, wo es nämlich noch sehr oft die Frage sich stellt, ist das richtig, was ich tue? Und ist das, was ich die letzten vielleicht 3 bis 6, 10 Jahre ausprobiert habe, eigentlich das, was ich den Rest meines Lebens machen möjte? Gar nicht der Job, sondern das Feld, in dem man eigentlich arbeitet. Und da können wir sicher den größten Mehrwert liefern. Für, sag jetzt einmal, jemanden wie die Maria oder vielleicht jemanden wie die, ist es natürlich interessant, unsere Diagnostik zu verwenden und vielleicht den einen oder anderen Input für einen persönlich rauszunehmen, um sich weiterzuentwickeln. Aber grundsätzlich ist durchaus unser ganzes Angebot auf dieses Mid-Level-Talente ausgerichtet.
Okay. Wie schwierig war es für euch persönlich eigentlich als Gründerinnen, so einen Pivot hinzulegen? Weil irgendwie ist man ja dann wahrscheinlich schon auch ins alte Baby unter Anführungszeichen durchaus noch verliebt. Der Markt verlangt aber dann aktuell was anderes. Wie hart ist so ein Pivot zu machen?
Also wir haben uns schon scheiden lassen. Ihr habt mich schon scheiden lassen von dem alten Baby. Aber zu früh.
Okay. Ja, es ist schon hart. Also ehrlich gesagt, nein, man baut da natürlich 5 Jahre einen Brand auf und es ist schon hart, den auch wieder liegen zu lassen. Gleichzeitig ist es eine extreme Chance und wir wissen, dass es genau das braucht. Ja, es braucht, also wir sagen immer, people don't know what they want and startups don't know what they need. Und das wollen wir einfach verkleinern. Ja? Und es kann nicht sein, dass der Aufwand, den wir im klassischen Service-Business bisher betrieben haben, ich meine, sehr liebevoll und voller Engagement, aber dass das der Weg bleibt, wie man Recruiting macht, ja? Sondern das muss einfacher und besser funktionieren. Und da sind wir sicher einen Schritt einmal näher, ja? Um dieses mit neuen Datensets, mit, sage ich einmal, sich auch von LinkedIn zu verabschieden, proprietäre Daten zu sammeln, die jetzt einmal nicht allen zur Verfügung stehen, sicher einen Schritt näher und auch ein bisschen stolz. Ja? Und da ist es dann ein bisschen leichter gefallen, vielleicht den alten Brand auch hinter sich zu lassen. Außerdem ist es so schön. Ich weiß nicht, hast du dir schon angeschaut?
Ja, es ist sehr, designtechnisch sehr gelungen, muss ich sagen, der Relaunch. Das auf jeden Fall. Ja. Kommen wir mal zum Jobmarkt insgesamt. Jetzt haben wir eben im Vorjahr gesehen, Massenkündigungen überall, auch in Österreich, haben die Unicorns und die Scale-Ups abbauen müssen. Insgesamt sind es mittlerweile fast 200.000 Menschen, die im Tech-Sektor weltweit gekündigt wurden. Also wir reden da auch von Firmen, von großen Playern wie Salesforce, Google, Meta und so weiter. Aber es summiert sich auf hunderttausende Menschen. Interessanterweise demgegenüber stehen Arbeitslosenzahlen, die sehr niedrig sind, sowohl in den USA als auch Europa. Wie erklärt ihr euch das? Es ist ja doch eine Diskrepanz, oder?
Ich meine, das eine ist das Demografische. Ja, die Babyboomer wandern aus dem Arbeitsmarkt raus. Und wir haben europaweite Daten dazu, in welchen Ländern es besonders hart werden wird. Ja, und auch da sagen wir, das muss eine Europalösung sein. Ja, also da muss man auch zusammenhalten in Europa, weil da wird es Ströme geben. Ob das jetzt mit Rot-Weiß-Rot-Karte, ich meine, die noch immer nicht funktioniert, ja, sage ich mal, nicht noch leichter gelöst werden kann. Ich meine, es ist eh schon rauf und runter diskutiert worden. Aber das ist sicher der erste Teil. Ja. Dass man diesen demografischen Aspekt hat. Und das Zweite ist, ich meine, du hast sicher auch den Atomico-Report gelesen, letztendlich ist es ein stetiges Wachstum, also selbst jetzt auch, ich meine, wir sind ja noch nicht in der Rezession, aber es wird wahrscheinlich eine kommen, aber die Zahlen insgesamt sind im gesamten Tech-Bereich nach wie vor im Wachstum und werden auch weiter wachsen. Also wir sehen es jetzt schon, im kleinen Bereich, ja, die Startups spüren ja immer alles ein bisschen früher und wir spüren jetzt, dass der Markt schon wieder ein bisschen besser anzieht. Also da können wir, sage ich, Positives jetzt schon von diesem neuen Jahr melden. Wir werden weiter wachsen. Ist es schlimm, jede einzelne Kündigung? Nein, ehrlich gesagt. Ja, es ist für diese Leute immer auch eine neue Chance und jeder und jede haben sehr schnell einen neuen Job. Das ist ja, wir reden ja Gott sei Dank im Startup-Bereich von Menschen, die ja die gefragten Skills haben, die gesucht werden. Und wir gehen ja sogar einen Schritt weiter, dass wir sagen, wir wollen uns auch öffnen hin zu Talenten, die nicht nur diese digitalen Skills schon besitzen, sondern in gewisser Weise suchen wir auch Profile, ja, die jetzt nicht die klassischen Qualifikationen mitbringen und die vielleicht aber trotzdem flexible Denker sind.
Okay, also das bedeutet, die vielen Massenkündigungen, die natürlich medial sehr präsent sind, die werden vom restlichen Markt dann auch gleich wieder aufgesaugt. Also sei es andere Startups, Scale-Ups oder auch Corporates, die eh schon junge Tech-Talente suchen.
Also ich glaube, man muss immer unterscheiden, medial sehr präsent sind das Scale-Ups. Aber wenn man sie in Österreich an der Hand probiert abzuzählen, braucht man nur eine Hand. Ja, und das ist dann quasi auch dem geschuldet, dass man sagt, natürlich gibt es jetzt Massenentlassungen und das ist, trifft die natürlich auch schwer. Man muss natürlich auch dazu sagen, eine Krise wird oft, sehr oft auch gut dazu genutzt, das Unternehmen wieder auszubalancieren. Und das ist auch dementsprechend auch immer ein Clearing-Schritt, der sowieso notwendig gewesen wäre, Krise hin oder Krise her, der einfach sich gut argumentieren lässt in einer Krise, wenn man sich vielleicht ein bisschen zu optimistisch übernommen hat in einer Planung. Und dementsprechend eignet sich das gut, wenn man die Gesamtzahlen hernimmt, wie viele Leute gekündigt werden und wie viele offene Jobs, selbst in einer kleinen Volkswirtschaft wie Österreich, noch offen sind, steht das eigentlich in gar keinem Vergleich. Dementsprechend wundert es mich nicht, wenn ja, 400 Leute entlassen werden, nächste Woche die alle wieder in einem Job sitzen, weil es einfach grundsätzlich 10-mal mehr offene Stellen im digitalen Bereich gibt, weil natürlich einfach seitdem eigentlich Corona in unser Leben gerückt ist, die Digitalisierungswelle weiterhin extrem voranschreitet und jeder Betrieb, egal ob das jetzt der Friseursalon ist oder der kleine Tischlerbetrieb oder der Industriebetrieb, die digitalisieren in einer Art und Weise, dass diese ganzen digitalen Talents, auf die wir im Startup-Bereich zu 100% setzen, die werden ja dort aufgesaugt. Und dann schaut man sich die Kündigungszahlen in dieser Industrie an und die sind null. Die gehen immer noch, die Baubranche erwartete 2023 das nächste Rekordjahr. Und die Industrie, grundsätzlich gehen wir auch nicht von einer Krise aus, aber im Startup-Bereich, ja, Tech, da hat es, glaube ich, einfach notwendige Anpassungen gegeben und die waren, sage ich jetzt einmal, durchaus fordernd für uns. Aber sage ich jetzt einmal, wie unsere Investoren immer zu uns sagen, 2024 wird besser. Also, darf das auch durchaus weitergehen.
Okay, super. Auf das Jahr 2024 will ich später noch zu sprechen kommen. Zuerst noch die Frage, ja, ihr arbeitet ja auch mit künstlicher Intelligenz, mit AI, stark im Kommen. Alle reden über ChatGPT, OpenAI und so weiter und so fort. Ist das auch im Jobmarkt zu spüren, dass man jetzt sieht, auf der einen Seite, es werden viele Leute gekündigt und vielleicht auf der anderen Seite Unternehmen, die effizienter werden wollen, sparen müssen. Ist das für die dann jetzt auch ein Argument, AI-Tools einzusetzen, anstatt Leute anzustellen?
Ja, da kann ich eigentlich einen guten Gründer, einen ehemaligen Gründer von der Speed Invest Portfolio Company, Job Locals, irgendwie einmal zitieren, der in der letzten Präsentation der Dominik Bönisch erwähnt hat, wer in 10 Jahren nicht AI verwendet, also Services anbietet, die AI unterstützt sind, in irgendeiner Art und Weise, wird nicht mehr im Markt existieren. Das ist einmal einfach eine vorausschauende Sicht auf die Dinge und ich glaube dementsprechend, das kann ich nur unterstreichen, dass AI nicht etwas Bedrohendes ist, das man jetzt bekämpfen muss, ja, sondern eigentlich einfach nur uns Möglichkeiten gibt, Dinge effizienter zu gestalten und andere Dinge, die AI sicher nicht kann, einfach dort mehr Zeit zu investieren. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist extrem relevant. Viele verwenden AI, die meisten leider reden nur darüber und tun es nicht. Und da dementsprechend muss man dann immer unterscheiden, redet man jetzt von einem Statistikmodell, was ja durchaus komplex ist und seine Daseinsberechtigung hat, aber von künstlicher Intelligenz durchaus selber zu reden, ist noch einmal ein weitergehender Schritt. Und wir beschäftigen uns jetzt seit 2 Jahren mit einer Entwicklung von einer künstlichen Intelligenz bei uns und wir haben quasi ein Learning Model, das von unseren Talenten lernt, also von den Karrierestepps unserer Talente lernt, was oder wie Karrierepfade sich zusammensetzen können und wie performant die Kandidaten dann innerhalb dieser Karrierepfade sind. Also das ist unsere eigenständige Entwicklung, wo wir halt auch stark nicht nur im Forschungsbereich tätig sind, sondern halt da dementsprechend auch das Live-Feedback vom Markt oder von unseren Kandidaten mit einfließen lassen können.
Also und da eben auch Kooperationen mit der JKU und Hagenberg,
genau.
Jetzt gerade zu einer Konferenz nach Tokio eingeladen worden sind, also jetzt für dieses Model, das wir da auch gemeinsam entwickeln. Also da glaube ich, waren wir sehr gründlich und sehr, 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 sehr sauber. Ich möchte nur, oder wir sagen das auch immer dazu, trotzdem ist bei uns immer der Mensch noch dazwischen, ja. Wir haben erzählt, dass es den Talent Manager gibt. Ja. Es gibt im B2B-Bereich die Talent Acquisition Manager. Also es ist uns auch wichtig, dass die künstliche Intelligenz nicht alleine läuft, ja, und alleine Entscheidungen trifft, sondern der Mensch da immer noch dazwischen sitzt und mitspricht. Ich glaube, das ist nicht nur, dass die KI besser wird, sondern insgesamt ein guter Hygienefaktor.
Ganz kurze Frage, die KIs, mit denen ich tagtäglich rede, die heißen entweder Google oder Siri, wenn überhaupt. Wie heißt eure KI?
Momentan haben wir eigentlich noch gar keinen Namen. Aber
wir überlegen gerade zwischen Ara oder Sam oder, nein, wir sind noch nicht ganz dort.
Wir sagen immer den technischen Fachbegriff und das ist ein Explainable AI Model, das wir verwenden. Und das ist halt immer in unseren Köpfen drinnen. Und dann gibt es ja noch Unterscheidungen, weil wir unterschiedlichste Layer verwenden. Und die haben natürlich auch noch Fachbegriffe, weil natürlich nicht alle AI-Applikationen, die wir verwenden, von uns entwickelt worden sind. Da gibt es ja einige, die eben von Facebook auch mitentwickelt worden sind, die wir auch verwenden dürfen. Aber wir haben noch keinen Namen gefunden. Das stimmt, das müssen wir noch tun.
Okay, gut. Also vielleicht gibt es von Hörerseite einen Vorschlag, wie eure AI künftig heißen soll. Schauen wir mal, was da kommt. Letzte Frage, Ausblick auf 2023, auf auch 2024. Wie wird sich der Jobmarkt entwickeln? Werden wir wieder so ein Jahr sehen, ein Jahr der zwei Jahreshälften, die ganz unterschiedlich sind?
Ja, also ich glaube, dass wir nicht noch einmal so ein Rekordjahr erleben werden, wie wir es gehabt haben mit 2021, aber zumindest ein wahrscheinlich gesünderes und besseres Wachstum wieder im Startup-Bereich. Ich glaube, dass hat schon ganz gut getan, wieder mal eine Bereinigung im Markt zu sehen. Jetzt sind die Firmen dabei, sich zu konsolidieren. Die Gewinner bleiben übrig. Das ist nach jeder Krise so. Und danach geht es wieder deutlich nach oben. Also wir erwarten eigentlich signifikantes Wachstum, vor allem auch im Jobmarkt, wieder im Startup-Bereich 2024.
Und um vielleicht auf das 23er Jahr zu kommen, ja, es wird, glaube ich, schon wieder die erste und die zweite Hälfte sehr unterschiedlich sein. Es wird sich jetzt noch ein bisschen zäher anfühlen, selbst wenn wir schon spüren, dass es leichter wird, ja, und dass alle ein bisschen aus der Schockstarre wieder aufwachen und sagen, naja, so schlimm ist es ja gar nicht, was es ja auch nicht ist. Ja. Es ist ja nach wie vor haben wir keine Rezession. Ja. Ich meine, es war ein schwieriges Jahr, aber es ist vom BIP und von allem her ja alles okay. Ja. Und ich glaube, es ist ja auch wichtig, dass auch die Medien nicht eine Krise herbeischreiben und dass wir aus dem Startup- und Innovationsbereich vor allem immer die sind, die Chancen aufzeigen. Ja, es hat eine Marktbereinigung gegeben, das hat auch gut getan. Es werden nicht nur die Gewinner übrig bleiben, sondern die es wirklich wollen. Ja, also es wird die Mitläufer werden auch ein bisschen weniger werden. Auch das ist okay, ehrlich gesagt. Und Great Companies are building crisis. Ja, es wird wieder viel mehr Gründungen geben und auf das freuen wir uns und sind wir schon sehr neugierig und da wird viel AI dabei sein, aber vieles Neue auch im New Work und das wird geil.
Alles klar, super. Dann Maria und Lukas, vielen Dank für den durchaus positiven Ausblick auf den Jobmarkt.
Danke.
Danke.